Klausen mit Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast Draußen mit Klausen. Heute ein Thema, das wirklich viele bewegt, auch bei uns in der evangelischen Kirche. Ein Riesenthema, aber vielleicht kriegen wir es doch bewältigt. Rassismus, was ist das? Was hat das mit mir und mit dir zu tun? Inwiefern ist das auch ein kirchliches Thema? Wo gibt es Hoffnungsperspektiven? Wie gesagt, ein riesiges Thema. Wir haben aber jetzt nicht 5 Stunden gebucht, aber ich habe eine sehr kundige Gesprächspartnerin, die Autorin des Buches Wie ist Jesus weiß geworden, Sarah Witschera, und eben auch selber Podcasterin. Herzlich willkommen aus Wuppertal, zugeschaltet per Zoom.
Ja, schön hier zu sein. Danke sehr.
Jetzt wollen wir mal gucken. Sie haben ein ganz interessantes Buch geschrieben, Wie ist Jesus weiß geworden. Das hat auch schon Kreise gezogen. Deshalb bin ich auch auf Sie gekommen. Und ich hoffe, dass wir so den richtigen Fokus haben, so 30, 40 Minuten uns über diesem Thema zumindest anzunähern. Fangen wir doch mal einfach gleich an. Nicht zu viele Vorbemerkungen aus lauter Ehrfurcht und Angst vor dem Thema. Das Thema Rassismus begleitet Sie ja lange, nicht ausschließlich, aber doch ein Lebensthema. Wie kommt es, dass Sie jetzt ausgerechnet jetzt dieses Buch geschrieben haben und nicht schon vor 10 Jahren oder erst in 10 Jahren?
Ich glaube, dass das öffentliche Interesse in unserer Gesellschaft und in der Kirche noch nie so hoch war wie jetzt gerade. Also nach der Ermordung George Floyds ging das Thema in die Medien, auch global. Es kam die Black Lives Matter Bewegung auf und auch in Deutschland fragte man sich, ob Rassismus eine Relevanz in unserer Gesellschaft hat. Und da unsere Gesellschaft pluraler wird, wir mittlerweile 42% aller Kinder unter 6 Jahren mit Migrationshintergrund haben in Deutschland, 26% aller Erwachsenen haben Migrationshintergrund. Die sind teilweise in zweiter, dritter Generation hier, erheben ihre Stimme, werden laut auf Social Media, in Gremien und in der Gesellschaft, in den Medien. Und dadurch kommt das Thema eben auch immer mehr in unsere Gesellschaft. Und deswegen war es jetzt auch Zeit, ein Buch darüber zu schreiben. Denn es gibt sehr viele Antirassismusbücher, aber es gab bisher kein solch ein Buch, das sich mit dem Thema Rassismus und Kirche beschäftigt hat.
Genau, da bin ja ein bisschen älter, erinnere ich mich, dass es das Thema Rassismus, Antikolonialismus in der evangelischen Szene, Kirche, Mission, Brot für die Welt, jetzt nicht komplett neu ist. Also ich erinnere mich an große Missionsdebatten in den 70er Jahren, also machen wir Bekehrungsmission oder schalten wir um auf postkoloniale Partnerschaftsarbeit. Ich erinnere mich, das war so in meiner Jugend ein Riesenthema, Anti-Apartheid-Bewegung, ja auch ganz stark mit einer kirchlichen Beteiligung oder mit einer Missionsbeteiligung, mit großen Konflikten auch innerhalb der Kirche. Dann kenne ich auch schon seit langem irgendwie auch immer Arbeitsstellen für eine Multikirche und so weiter. Also ganz neu ist es nicht, aber ich habe auch den Eindruck, es irgendwie rückt es jetzt plötzlich näher, nicht? Kann das sein, dass das damit zu tun hat, dass vielleicht früher Antirassismus kirchlich sozusagen für andere in Übersee betrieben wurde, aber es noch nicht einfach die Realität hier hautnah bei uns selber zu Hause ist? Ist das, oder wie ordnen Sie sich da selber ein? Das ist ja eine lange Geschichte und plötzlich kriegt das aber so eine Dynamik, nicht?
Nun, ich arbeite ja bei der Vereinten Evangelischen Mission. Ich arbeite in der Ökumene und da würde ich mich auch verorten, denn da hole ich auch all meine Expertise her. Denn wir sind in Deutschland ja das einzige Missionswerk, das sich von Grund auf internationalisiert hat. Das heißt, wir arbeiten auf allen Ebenen paritätisch besetzt mit Menschen aus Asien, Afrika und Deutschland. Wir nennen uns selber nicht mehr ein Missionswerk, sondern eine Gemeinschaft von 39 Kirchen in 3 Erdteilen. Und das macht was. Und das seit 26 Jahren. Also das heißt, wir stehen mit unserer Struktur seit 26 Jahren gegen strukturellen Rassismus und wir sind bis heute die einzige kirchliche Organisation, die auch einen Sitz in Deutschland hat, die nicht weiß dominiert ist. Und daraus schöpfe ich auch meine Expertise. Und das hat natürlich viel mit den Antirassismusbewegungen der 70er und 80er Jahre zu tun, die Sie gerade erwähnten. Und gleichzeitig merken wir aber, dass wir auch, obwohl wir so eine lange Geschichte nun haben, auch kein rassismusfreier Raum ist. Das will ich auch noch mal dazu sagen. Aber wir sind uns dessen bewusst und wir in unserem alltäglichen Leben sind wir durch die Veränderung der Struktur, haben wir uns selber dazu gezwungen, quasi transkulturell zu arbeiten. Also auch immer andere Perspektiven mit hineinzunehmen, nicht die weiß-eurozentrische Perspektive als dominant anzunehmen. Das ist an vielen Stellen anstrengend, aber auch unglaublich bereichernd. Ich sage manchmal, mein Job ist wie eine lebenslange Fortbildung.
Aber da will ich gerne nochmal zurückgehen, weil diese Strukturfragen werden manchmal so als bisschen langweilig und funktionalistisch oder funktionärshaft beschrieben. Aber ich kenne das von den Diskussionen, gerade in der Partnerschaftsarbeit, Entwicklungshilfearbeit und so weiter, Missionsarbeit. Wo geben wir tatsächlich oder wo sind wir gemeinsam verantwortlich für, und strukturell heißt Personal und Geld, nicht? Also wer entscheidet über die Geldflüsse? Und dann kenne ich die Diskussion immer noch auch gar nicht vielleicht böse gemeint. Oh Gott, wir können diese Geldhoheit nicht abgeben. Einerseits hat das rechtliche Gründe in Deutschland, andererseits fragt man sich, wie läuft das da drüben und so. Aber die Entscheidung tatsächlich Geld, also richtig, Struktur heißt Kohle und heißt Personalhoheit, also auch veränderte Hierarchien, dass jemand von Übersee hierarchisch übergeordnet ist, jemandem von dir. Das ist eben noch nicht eingeübt überall. Und das machen sie, und das, was ist daran schön und was ist daran anstrengend?
Wir üben das seit 26 Jahren. Also ich nicht, ich arbeite seit fast 10 Jahren jetzt hier. Was ich letztens bei einem internationalen Seminar zum Thema Rassismus und Versöhnung und Reparatur gelernt habe, war, wir waren in Namibia und ich, auch wenn ich in Deutschland oder auch global von Rassismus betroffen bin, bin ich ja dennoch eurozentrisch geprägt. Und ich habe auch direkt immer, ich denke auch ganz schnell ans Geld, wenn es um Versöhnungs- und Reparaturzahlung geht, hinsichtlich, in dem Fall war es der Völkermord der Deutschen an die Nama und Herero vor über 100 Jahren im heutigen Namibia. Ich denke ganz schnell ans Geld und ein südafrikanischer Kollege sagte dann zu mir, ja, so ist das in Deutschland, ne? Ihr denkt direkt an Geld. Es geht doch um viel mehr. Wir kommen doch als Christinnen zusammen, als Geschwister. Wir wollen uns doch auch begegnen. Wir wollen uns vergeben. Wir wollen eine Gemeinschaft schaffen, in der wir uns wieder begegnen können, in der wir uns als der Leib Christi verstehen können und so weiter. Da geht's doch nicht nur um Geld. Und das war so ein Moment, da habe ich mich total ertappt gefühlt. Und gleichzeitig, natürlich geht es um Geld. Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und auch in einer kapitalistisch geprägten Welt. Und das sind Herausforderungen, die auch an uns in unserer internationalen Struktur an uns herantreten. Aber genau diese Momente, in denen mir ein Perspektivwechsel ermöglicht wird, weil wir mit unserer Strukturänderung eine Atmosphäre geschaffen haben, in der wir safer Spaces, sicherere Orte auch schaffen, dadurch, dass die Macht nicht alleine in weißer deutscher Hand liegt. Dadurch werden ja auch Menschen sprachfähiger, mutiger und fühlen sich sicherer, ihre Meinung zu sagen. Und das passiert in ganz, ganz vielen Momenten. Das passiert dann eben auch in Andachten, in Bible-Sharings. Und das passiert natürlich auch im Finanzausschuss. Aber es ist halt viel mehr als das. Und das meine ich, wenn ich sage lebenslange Fortbildung, weil das ist total spannend. Und wenn man dann auch diesen positiven Ansatz, und der fehlt mir oft in Deutschland, wenn wir über Rassismus reden, dann ist es oft so schwer und hart und weiße Menschen fühlen
Schuld.
sich schuld, genau, weiße Menschen fühlen sich angegriffen, verletzt, reagieren mit Abwehr und so weiter. Und ich kann nur sagen, es ist toll, so zu leben. Es ist toll, in so einer Struktur zu leben und bei aller Anstrengung, woanders ist auch anstrengend, aber da kommt nicht so viel, also was ich in der Ökumene hier wirklich auch bei der VRM erlebe, ist so viel Input. Ich lerne wirklich so viel. Das ist, wenn wir eine Bibelarbeit machen, das ist, wenn meine Perspektive aus Europa hinterfragt wird. Und das ist so spannend, das kann ich jedem nur empfehlen.
Ja, ich habe da eine Assoziation oder ich habe es gerade selber erlebt auf einem ganz anderen Feld. Ich beschäftige mich gerade mit der Geschichte christlicher Bilder und lerne da ganz viel Neues. Bin noch so gerade bei den Anfängen und habe halt immer so gelernt, das Christentum fing in Jerusalem an und dann ging es nach Rom, bisschen Byzanz noch und dann gerade die Kunstgeschichte war dann Florenz und irgendwann kam es auch mal nach Deutschland. Aber bei Dürer und Cranach. Und ich erlebe, und zwar jetzt, ohne dass ich mir das jetzt postkolonial zum Programm gemacht habe. Ich gucke mir die Forschung an, die Archäologie, die Ausstellung und stelle fest, wie viel Christentum jenseits von Byzanz in Syrien, in Indien, in Äthiopien, also die ersten großen Kunstwerke, alles in Äthiopien. Und ich merke sozusagen, das ist so meine Assoziation zu dem, was Sie gerade gesagt haben, total faszinierend, macht richtig Spaß. Ich habe jetzt auch keine Schuldgefühle, weil ich das in meinem Studium nicht mitgekriegt habe, sondern jetzt ist es halt da und man kann sich damit beschäftigen und es ist wirklich interessant und es verändert radikal die Perspektive. Ich habe jetzt gerade noch mal ein Buch gelesen von einem Freund, der sozusagen eine Kulturgeschichte des Christentums geschrieben hat und stelle fest, Ikonen kommen nicht vor. Das ist gar nicht böse gemeint. Gospel kommt nicht vor. Naja, deine Perspektive. Aber man kann es wirklich erweitern. Und das bringt mich nochmal auf einen Punkt da, wo es irgendwie immer kracht. Aber vielleicht ist es eben dieses Wort Perspektivwechsel da hilfreich. Wir haben ja, dieses Thema ist ja auch immer begleitet mit viel kulturkämpferischen Streitereien. Und weil Sie George Floyd genannt haben, ein Stichwort, das immer fällt, ist woke. Das hat mich interessiert, weil es, wenn man es übrigens ins Deutsche übersetzt, kann man es ja doppelt übersetzen. Einmal aufgewacht, ups, ich bin aufgewacht, aus dem Traum, aus der Nacht, jetzt gucke ich richtig. Man kann es auch übersetzen als, naja, awakened, erweckt. Da sind wir schon wieder bei der Missionsgeschichte. Gibt es ja auch so vielleicht Verbindungen. Aber interessant ist doch dieses Thema, ich wache auf und ich sehe plötzlich etwas, was immer da war, ich habe es aber nicht wahrgenommen. Und das scheint mir sozusagen auch in Ihrem Buch so ein Thema zu sein, jetzt nicht Erweckung und irgendwie so ein missionarischer Overdrive, sondern eher nochmal anders auf sich selbst und die Welt gucken. Können Sie mit diesem Stichwort aufgeweckt oder aufgewacht was anfangen oder waren Sie vorher gar nicht in der Nacht schlafend?
Wenn wir in Ihrem Bild beim Wachwerden und Schlafen bleiben, würde ich sagen, ich war schläfrig, habe aber was geahnt, im Gegensatz zu Ihnen vermutlich, weil ich als Mensch, die negativ von Rassismus betroffen ist, habe natürlich schon als kleinstes Kind gemerkt, dass mir Menschen anders begegnen, wohlwollend. Und auch das ist ja auch ein Privileg. Also ich habe keine handgreifliche Gewalt und Rechtsextremismus im äußersten Maße erlebt. Aber dennoch habe ich gemerkt, auch in der Kirche, dass ich anders war und dass ich anders behandelt worden bin. Am brutalsten war das im Bildungssystem. Aber ich hatte nie Worte dafür.
Inwiefern, als sie nicht von der Lehrerin, dem Lehrer ermutigt wurden oder schlechter benotet wurden oder anders eingeschätzt wurden oder wie?
Ja, anders eingeschätzt worden. Also heute glaube ich zum Beispiel, ich hatte als Leistungsfächer hatte ich Mathe und Physik. Das waren meine besten Fächer. Heute würde ich sagen, das sind ja auch Fächer, in denen ich ganz klar zeigen kann, dass ich was kann. Da ist nicht viel Spielraum und so, und
Ein
was zu.
Laberfach.
Genau, ja. Und genau, in den Laberfächern war ich sehr viel schlechter beurteilt. Und heute würde ich das so sehen, dass das auch was damit zu tun hatte. Ich war auf einem Gymnasium, wir waren 5 Klassen insgesamt in einer Jahrgangsstufe und davon waren wir, ich glaube, 4 POC, also Menschen, die negativ von Rassismus betroffen waren. Fünf. Davon haben 2 das Abitur erlangt. Ich war eine davon. Und das ist ja kein Zufall, dass so ein System sehr weiß geprägt ist und die POC in meinem Alter, also ich bin 1983 geboren, waren eher auf der Gesamtschule und es gibt ja auch mittlerweile Forschung darüber und Zahlen auch wirklich darüber, dass Menschen mit Migrationshintergrund weniger Gymnasialempfehlungen kriegen und wenn sie die kriegen und in zweiter Generation da sind, dann trauen die Eltern sich aber auch nicht, ihr Kind aufs Gymnasium zu schicken, weil das ein sehr weißer Raum ist, weil sie selber nicht auf dem Gymnasium waren, Angst haben, ihre Kinder nicht begleiten zu können und so weiter. Das sind ja
Ja, es sind
sehr,
so
sehr große
Spiralen, nicht?
Themen, genau. Und da kann ich Aladin Elmar Falani übrigens sehr empfehlen. Den kennen Sie ja auch und
Kommen wir gleich
der
nochmal drauf
schreibt
auf
da,
ihn.
genau, kommen wir gerne nochmal drauf. Also jedenfalls, der hat ganz viel dazu auch publiziert zu dem Thema. Ist ein großes Feld. Aber was ich sagen will, ist, ich habe schon früh gespürt, dass ich ungleich behandelt werde. Aber ich hatte nie Worte dafür, weil es wurde nicht als Rassismus benannt. Und als ich dann angefangen habe, und das war in meinem Freiwilligendienst in Tansania nach dem Abitur, wo ich mich damit beschäftigt habe, dass ich nicht nur in Deutschland anders bin, sondern auch in Tansania ganz anders wahrgenommen wurde, weil ich war in dem Ort, in dem ich war, die erste Person of Color, die aus Deutschland kam und Freiwillige war. Also ich war die erste, die nicht weiß war und aus Deutschland kam. Das hat auch vor Ort zu Irritationen geführt und das hat mich tatsächlich dann auch ins Nachdenken gebracht und ich habe von schwarzen deutschen Frauen Bücher gelesen, die in den 80er Jahren die afrodeutsche Bewegung geprägt haben. Und da habe ich angefangen, Worte zu finden für das, was ich erlebt habe und habe plötzlich gemerkt, ach, das nennen ja Leute Rassismus. Und ich dachte immer, Rassismus sei doch das, was die Nazis bis 45 gemacht haben und danach machen das nur noch Menschen in Springerstiefeln, die rechtsextrem sein wollen und so weiter. Die Form von Rassismus ist natürlich auch eine andere, die auch relevant ist, aber es gibt einen strukturellen Rassismus und den müssen wir auch benennen, um ihn überhaupt zu verstehen. Und das ist nicht mal irgendwas, was in erster Linie individuelle Schuldzuweisung bedeutet, sondern ein strukturelles Problem, unter das wir letztendlich alle leiden. Also Sie wie ich, weil ich unterstelle das den meisten Menschen einfach mal in der Kirche, vor allem die mit mir ins Gespräch kommen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen gleichberechtigt sein. Deswegen neigen wir auch so sehr dazu, Rassismus erstmal auszuklammern, weil das klingt so negativ, und klingt auch sehr nach Schuld. Aber es hat eben nichts mit Schuld zu tun, sondern mit Struktur. Und deswegen fiel mir dieses Aufwachen, glaube ich, leichter, als es weißen Menschen fällt. Weil weiße Menschen fühlen sich zuerst schuldig. Und für mich war es ein Wow. Das lag ja alles gar nicht an mir, sondern das lag an einem strukturellen Problem. Das war natürlich eine unglaubliche Erleichterung für mich. Und bei weißen Menschen hat das den Effekt, dass sie erstmal denken, oh, aber das wollte ich doch gar nicht und das kann ja gar nicht sein und das war ja alles nicht böse gemeint und sie fühlen sich angegriffen. Und da würde ich zum Beispiel auch
Beschämt
sagen,
vor allen
genau,
Dingen. Beschämt.
ja, es äußert sich
Genau.
unterschiedlich.
Okay. Ja, okay. Ja.
Und auch die Reaktion äußert sich unterschiedlich. Deswegen würde ich auch sagen, dass Antirassismusarbeit in der Kirche auch viel mehr als Seelsorge behandelt werden sollte. Wir sollten uns da seelsorgerlich begegnen. Wenn Menschen sich beschämt, angegriffen, ertappt fühlen, dann haben wir auch da einen Seelsorgeauftrag gegenüber weißen Menschen, aber auch gegenüber Menschen of Color, die negativ von Rassismus benachteiligt werden und dadurch ja auch Schmerz erfahren haben. Und das sind zwei Felder, die sind ausbaufähig, sag ich mal. Aber das finde ich sind gute Ansätze.
Vielleicht zähle ich mal oder versuche mal so ein paar Schritte nochmal nachzuvollziehen. Wir sind ja hier nicht ein systematisch-theologisches Oberseminar, aber Begriffe sind schon wichtig. Dann kann man fragen, ist Rassismus der richtige Begriff für alles oder müsste man vielleicht sogar von unterschiedlichen Rassismen sprechen, also dass es unterschiedliche Formen davon gibt? Das ist eine Rückfrage, wo ich gerne mal Ihre Antwort wüsste. Und das andere ist das Wort strukturell. Gibt noch so andere vergleichbare Wörter, die darauf hinweisen, das ist jetzt nicht deine persönliche Einstellung schuld, sondern es ist etwas Allgemeines. Und dann kann man sagen, es ist strukturell, es ist systemisch, es ist kulturell, mental imprägniert oder solche Geschichten. Ich will nochmal zurückfragen, einfach um es besser zu verstehen. Bei strukturell, das kann ich nachvollziehen, dieses Entlastungsmoment, das ist einfach eine Realität. Die hast du jetzt noch nicht gemacht. Du musst es auch gar nicht selber gewollt haben, und damit es da ist, sondern es ist irgendwie da. Systemisch kann man auch anders näher fassen, ist systemisch im oder System oder strukturell im Sinne von unsere Verfassung ist rassistisch, unsere Gesetzgebung, also dass die Struktur der Gesellschaft, wie sie im Recht gegeben ist. Das ist jetzt in Deutschland was anderes als unter Jim Crow in den Südstaaten der Vereinigten Staaten. Da kann man, ne, das ist eine andere Art von Struktur. Also Sie merken, ich arbeite so ein bisschen an den Begriffen herum oder knabbere. Wie würden Sie das beschreiben, ohne dass wir jetzt hier das große Oberseminar starten.
Also bis 1945 spricht man von einem biologistischen Rassismus. Danach war klar und auch wissenschaftlich belegt, es gibt keine menschlichen Rassen. Aber, und danach spricht man jetzt von einem strukturellen oder Kulturrassismus oder da gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten. Aber genau dieser biologistische Rassismus, auch wenn wir sagen, es gibt keine menschlichen Rassen, hat genau diese Logik, prägt unser Denken bis heute. Und das hat sich durchgesetzt und nicht nur durch die Nazizeit, sondern auch vor allem die Hochphase der Entstehung von Menschenrassen war in der Kolonialzeit, in der Zeit der Aufklärung. Das heißt, da ist auch viel entstanden, was auch unsere Theologie und unsere Denkweise, unsere Sicht auf die Welt bis heute prägt. Die Missionszeit und so. Also in dieser Zeit, alles, was da entstanden ist, war tief getränkt in ein rassistisches Denken, in die Erfindung von Menschenrassen. Und das hat Auswirkungen bis heute, strukturell, weil wir auch, also ich habe ja gerade von meiner Schulzeit erzählt zum Beispiel, aber wir sind ja in unserer deutschen Gesellschaft, das bei einem hohen Migrationsanteil mittlerweile, wir sind ja eine Migrationsgesellschaft, sind wir dennoch sehr von weißen Menschen geprägt. Wenn wir überlegen, wer war die Erzieherin in unserer Kita, wer hat uns in der Schulzeit geprägt, wer hat uns in der Kirche geprägt, von wem haben wir Theologie gelernt auch. Es sind ja auch
Welche
in der Theologie,
Popmusik habe ich gehört? Wer waren
genau,
meine Stars?
welche Filme habe ich geguckt und so weiter. Es war alles aus einer weiß-eurozentrischen Perspektive. Und genau das ist ja das Problem, dass wir genau diese Perspektive bis heute als die Norm ansehen. Das ist das Normale in Anführungsstrichen. Und alle anderen sind eine Abweichung der Norm. Und das macht was mit uns. Das macht was damit, wie wir zum Beispiel auch Kirche gestalten. Denn und wenn Sie sich unsere Leitungsgremien anschauen, in der EKD, aber auch in den Gliedkirchen, die sind fast ausschließlich weiß. Das ist eine Perspektive, die ich gar nicht schlecht reden möchte, aber die sich natürlich gleich dann angegriffen fühlt, weil sie es auch nicht anders konnten. Aber das ist eben die dominante Perspektive und die prägt und die gestaltet aus ihrer Perspektive. Das kann man vielleicht so ein bisschen damit vergleichen, als der Feminismus und Frauen mehr auch Quoten geschaffen worden sind und Gleichberechtigung und so weiter. Alles, was damit reingespielt ist, war ja auch, deswegen können sich Frauen manchmal gut damit identifizieren. Es waren ja auch sehr männlich dominierte Perspektiven, die aufgebrochen werden wollten, hin zu einer Gleichberechtigung. Der Unterschied dazu ist dann nur, dass wir 50% Frauen in unserer Kirche auch haben. Die sind da.
Genau, vielleicht dazu, sozusagen das Quotendenken in Anführungszeichen war bisher eben ganz stark sozusagen von der Mann-Frau-Balance bestimmt. Also da haben wir immer geguckt, das habe ich auch brav gelernt, aber nicht sozusagen mit der nächsten Stufe von Gleichberechtigung. Hat natürlich auch noch was mit Generationen zu tun. Also Jüngere wachsen nach und kommen dann aber, und dann ist die Frage, kommen sie dann auch in Leitungsämter? Das ist dann sozusagen vielleicht dann die Frage der letzten Jahre und der Gegenwart und Zukunft, oder?
Ja, und gleichzeitig glaube ich auch, dass mit einer Quote alleine nichts geregelt ist. Also man sagt ja auch bei der Frauenquote, dass es, glaube ich, mindestens 30 oder 40% sein müssen, damit sich überhaupt was verändert. Und die erreichen wir so einfach ja gar nicht. Also so viel Menschen of Color gibt es ja überhaupt nicht in der Kirche. Aber auch das zu hinterfragen und zu gucken, woran liegt das denn? Denn wenn ich durch die Innenstadt gehe, sind sie da. Also, und das ist zum Beispiel was, wo ich denke, da müssen wir uns noch ein bisschen mehr mit beschäftigen, als Quoten einzuführen. Quoten einzuführen ist jetzt nicht der direkte Schlüssel zum Glück, zumal wir sie nicht füllen können. Wir müssten gucken, vielmehr, wie können wir erstmal ein Bewusstsein schaffen, denn das ist in vielen, das ist vielen ja auch, das ist nicht gegeben, dieses Bewusstsein. Es existiert sehr viel Abwehr Und dafür müssen Ressourcen geschaffen werden. Also wie können wir die Menschen in der Kirche, die es gut meinen, und das sind die allermeisten, wir wollen eine Kirche für alle sein. Also das Streben danach ist da. Wir fragen uns ständig, warum verlieren wir an Relevanz in unserer Gesellschaft? Warum treten Mitglieder aus? Das hat natürlich ganz viele Gründe. Aber ein Grund davon ist eben auch, dass wir als weiße Organisation, Institution nicht attraktiv sind in einer pluralen Gesellschaft für Menschen, die nicht weiß sind. Und das ist was, womit wir uns zum Beispiel mehr beschäftigen, sollten. Wie können wir signalisieren, dass wir uns selber antirassistisch bilden, um Kirche auch zu einem sicheren Ort zu machen, in dem Menschen of Color sich wirklich willkommen fühlen, und zwar nicht als Hilfsbedürftige, sondern
Okay,
als
dann,
MitgestalterInnen.
ja, und dann, wenn man als dann als Mitgestaltende, dann muss man aber auch natürlich neu nachdenken überhaupt über Mitgliedschaft und Dienstwege und so, weil natürlich, wer sozusagen mit dem alten Modell Kirchenglied ist, wer getauft ist und so durchgegangen ist durch die Stufen des der kirchlichen Sozialisation, dann irgendwann im Bischofsamt ankommt, da muss man sozusagen die gesamte Kultur anschauen. Vielleicht noch mal ein Punkt, weil ich damit gerade zu tun hatte. Ihr Buch hat den schönen Titel, schrecklichen Titel: Wie ist Jesus weiß geworden? Ich habe gerade zu tun mit einem Streit in einer Kirche, wo ein Altar neues Altarbild. Da geht es hin und her. Manche finden es scheußlich, manche finden es gut. Ich habe so ein bisschen, wer darf das aufstehen und so weiter. Ist in Naumburg so gerade so ein großer Kirchenstreit. Ich fand es interessant, weil ich ästhetische Vorbehalte gegen dieses Bild habe. Interessant ist aber der Punkt, dass der Maler hat etwas gemacht, was eigentlich klassisch evangelisch ist. Die Geschichte angeeignet, die alte Geschichte von Maria und Jesus angeeignet. Und hat dann Maria gemalt als nach dem Modell seiner Tochter. Eine bildschöne junge Frau und passt dann auch alles, wunderbares Marienbild. Und auf der Rückseite einen Auferstandenen, wo er gesagt hat, das ist sozusagen mein idealer Körper im Grunde. Und das ist kein Rassist, das ist kein Nazi, das ist kein böser Mensch. Er hat im Grunde etwas gemacht, was Dürer und Cranach schon gemacht haben, sich etwas angeeignet. Und zugleich stand ich so davor und dachte, jetzt ohne jetzt den Besserwisser geben zu wollen, dachte, ups, ist ein bisschen eingeengt. Also da ist gar kein Bruch. Und dass sozusagen Maria einfach so aussieht wie die eigene Tochter mit blonden, langen, lockigen Haar und ist das Alabaster oder elfenbeinfarbiger weißer Haut. Ich war so ein bisschen befremdet. Also wie eignet man sich etwas an für sich selbst ohne diesen Bruch? Also das stellte mal so die Frage richtig jenseits von kirchlicher Struktur und wer gehört dazu und darf mitmachen, einfach nach unseren inneren Bildern. Wahrscheinlich nicht. Wie sieht für mich eigentlich Jesus aus? Wie male ich mir Maria?
Wissen Sie, ich glaube, wenn wir in einer perfekten Welt leben würden, dann wäre das ja überhaupt gar kein Problem. Dann könnte man sagen, okay, wir wollen uns dadurch ja auch letztendlich Gott nahbar machen und eignen Gott oder Jesus und Maria dann auch optisch an. In einer pluralen Gesellschaft mit 42% Kindern mit Migrationsanteil frage ich mich aber auch mittlerweile, wie sieht das Wir denn aus? Und gleichzeitig ist die Weismachung Jesu eng verknüpft mit einer Geschichte von Macht, Kolonialismus und Unterdrückung. Und diese Geschichte sich mal anzuschauen, was wir auch sehr lange nicht gemacht haben, auch ich nicht, auch selbst in meinem Theologiestudium nicht. Ich habe auch vieles nicht hinterfragt, weil ich es als Norm auch wahrgenommen habe. Also das war auch selbst in meinen 20er Jahren nicht so, dass ich da als Kritikerin durchs Studium gerannt bin und alle damit konfrontiert habe. Ganz im Gegenteil, gar nicht. Das war auch ein Prozess, weil das natürlich so tief in uns drin ist. Aber sich diese machtvolle Geschichte dann auch mal anzuschauen. Zur Zeit der Sklaverei gab es eine sogenannte Sklavenbibel, in der wurden Teile der Bibel rausgenommen, damit sich Sklavinnen nicht durch die Bibel ermächtigen können. Schon im Mittelalter wurde Jesus gerne weiß dargestellt, weil er weniger jüdisch aussah dadurch. In der Nazizeit wurde Jesus als Arier dargestellt. Und all das ist kaum wegzudenken, wenn wir uns einen weißen Jesus heute anschauen, weil das ist die Geschichte der weißen Aneignung Jesu. Und sich das erstmal anzuschauen, steht natürlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier, als dass wir jetzt alle weißen Jesus abhängen würden, so müssten das. Und dass man jetzt da auch über so ein Bild redet und so weiter. Und dass der Künstler seine Tochter in der Maria gesehen hat und so weiter. Das Individuelle ist ja auch da. Aber vielleicht kommen wir auch mal dahin, das Individuelle dann mit dem Historischen zu verknüpfen, weil das wäre ja letztendlich das Wünschenswerte, wenn wir alles miteinander verknüpfen könnten und dann zu dem Entschluss kämen, okay, vielleicht ist mein individualistisches Denken, dass Jesus weiß ist, das hat mit der Struktur und mit der Geschichte zu tun. Und deswegen, mir geht das auch so. Also ich würde mir wünschen, ich könnte es anders sagen. Aber mein erster Affekt ist, ich stelle mir Jesus als Mitteleuropäer vor. So bin ich groß geworden. Auch wenn ich mit Käsekort-Illustrationen der Neukirchener Kinderbibel groß geworden bin.
Obwohl diese bin ich ja auch groß geworden. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Also Käste Kort. Das sind aber, ich habe es vor kurzem nochmal angeguckt. Geht das noch oder ist das jetzt ganz
Das
schlimm?
geht.
Und ich finde, es ist nicht schlimm. Und ich finde auch nicht, dass es ein weißer Jesus ist oder ein weißer Petrus, sondern es sind auch sind auch nicht besonders dunkel, sondern es sind einfach so wie man sich das vorstellt, einfach Typen und die sind einfach gekleidet, wie man sich das vorstellt im alten Orient. Da war das ja.
Finde
Und sie
ich auch.
sind, oder? Ich fand
Ja.
die, ich finde die, die haben sich gut gehalten.
Nee, doch, da kann man sich, gibt Schlimmeres, mit dem man groß geworden wäre. Ja, das stimmt schon. Ich fand die, ästhetisch haben die mich nie angesprochen. Also bin ich auch noch nicht dahinter gekommen, warum das so ist. Kann aber
Okay.
vielleicht auch was mit dem
Anderes Thema,
Eurozentrismus zu
aber es
tun
ist
haben.
interessant, weil ich natürlich so, man guckt natürlich auch mal auch die eigene Vergangenheit an. Was fand ich damals gut? Jetzt die solche Winnetou-Debatten finde ich, sind mir zu albern, aber wenn man sich so mal genauer anguckt oder welche Bücher lese ich mit meinen Kindern oder habe ich mit meinen Kindern gelesen, halten die noch, gehen die noch oder denkt man sich, nee, eigentlich nicht mehr so schön. Barbar, König und so weiter. Also, anderes Thema. Ich fand einen Aspekt, den Sie vorhin benannt haben, interessant. Und der hat nicht nur was mit der Kirche zu tun, sondern auch eben mit der unmittelbaren Lebenswirklichkeit in den eigenen Familien. Sie sprechen von Seelsorge. Also, einerseits natürlich Rassismus ist ein politisches Thema. Da müssen Strukturen verändert werden. Dann muss irgendwie, die Geldflüsse müssen anders organisiert werden und so. Ich erlebe in ganz vielen Familien, dass das auch ein Generationskonflikt ist. Also, dass sozusagen meine Kohorte, wohlmeinende, linksliberale, urbane N50er von ihren Kindern zu Weihnachten mitgeteilt bekommen, was man alles nicht mehr sagen darf und was alles falsch ist. Ganz interessant, erinnert mich, also das ist eben auch ein Generationskonflikt, glaube ich. Oder wie sehen Sie das? Und in der
Ja, und
Familie
dann.
miteinander, Entschuldigung, um das noch zu sagen, und in der Familie miteinander Seelsorge zu betreiben, ist jetzt nicht so eine tolle Idee, machen Pastoren manchmal, lässt man lieber bleiben. Aber Sie sagen ja, es ist ja gar nicht darum, jetzt nur Politik zu betreiben, das auch, sondern nochmal miteinander ein neues, sich wechselseitig wahrnehmen, vielleicht einzuüben, sowas.
Also zunächst einmal, ich glaube, dass der Weihnachtstisch der falsche Ort ist für antirassistische Debatten. Da sollten wir lecker essen und Gemeinschaft genießen und über Dinge reden, die uns miteinander verbinden. Aber das ist kein gutes Setting dafür.
Okay.
Das mal an die jüngere Generation vielleicht gesagt,
Okay.
auch die ja diese Debatten vielleicht dort anfangen und die ältere Generation zitternd schon da sitzt und sagt, oh Gott, nicht, dass jetzt eskaliert. Ja, es gibt die Tendenz der Generation. Gleichzeitig gibt es aber auch, ich bin manchmal erschrocken, dass es auch Boomer gibt im Körper von 20-Jährigen. Also die Generation, also das gibt's auch. Und gleichzeitig gibt es Menschen Ü60 oder sogar Ü80, die mich unglaublich überraschen und beeindrucken. Weil, und da habe ich wirklich auch ja schon fast Ehrfurcht vor, wenn Menschen über 80, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, mir zuhören, wenn ich über Rassismus spreche, wie er mir strukturell begegnet. Das sind bei meinen Lesungen, sind das die Begegnungen, die mich am meisten berühren. Und das ist eigentlich gerade in der Kirche auch etwas so Schönes, dass wir Orte haben, wo wir mit unterschiedlichen Generationen zusammenkommen. Denn wir können sehr, sehr viel voneinander lernen. Ich kann sehr viel von jemandem lernen, die oder der Rassismus im Zweiten Weltkrieg erfahren hat. Und ja, vermutlich aus der privilegierten Sicht, aber dennoch ja auch dadurch frühkindlich traumatisiert worden ist mit einem ganz anderen rassistischen Denken als das, was heute existiert. Ich kann viel von Menschen lernen, die in den 80er Jahren vor den Supermärkten standen und dagegen protestiert haben, dass die Menschen Früchte aus Südafrika gekauft haben und in der Anti-Apartheids-Bewegung aktiv waren. Ich kann aber auch viel von Jugendlichen lernen. Und mit so einer Haltung müssen wir eigentlich alle durch die Welt gehen. Weil ich kann auch viel von Jugendlichen und von Kindern lernen, die in einer viel pluraleren Generation aufwachsen, als ich es noch gewesen bin. Und das, wenn ich so eine Haltung erlangen kann, dass ich von anderen etwas lernen kann, ohne vorschnell darüber zu urteilen, dass sie dieses und jenes jetzt aber nicht wissen oder sich falsch ausdrücken oder was auch immer, dann kann Antirassismus auch wirklich Spaß machen, weil ich dadurch mich selbst immer wieder als Lernende verstehe. Und das sollte es eigentlich. Antirassismusarbeit muss Spaß machen. Ansonsten können wir eigentlich, wenn die Stimmung schon so aufgekocht ist, können wir auch abbrechen und einen Kaffee trinken gehen. Oder erstmal getrennte Wege
In
gehen.
unterschiedlichen Räumen, ja.
Ja, genau.
Nee, ich habe das mit Weihnachten gesagt, weil ich gerade so an zwei Kolleginnen dachte, die das Weihnachtsfest eskalierte. Und genau. Aber da bringen Sie mich gleich mit dem Hinweis auf Ihre Lesung auf eine Frage, die mich interessiert. Dieses Buch hat relativ zügig eine zweite Auflage gekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Und dritte,
Eine
das will ich nicht
dritte,
sagen
genau.
Angeberin, sondern ich sage herzlichen Glückwunsch. Na,
Danke.
das ist nicht so leicht, Bücher zu verkaufen. Das kann ich mal erzählen. Also herzlichen Glückwunsch, dass das toll geklappt hat. Welche Erfahrungen haben Sie, außer dafür, dass das Buch für ein Thema steht und Leute zugreifen, mit Reaktionen von Leserinnen und Lesern bei Lesungen, Debatten, keine Ahnung. Wie sind die Reaktionen auf das Buch? Das ist ja manchmal noch interessanter als die Herstellung. Was macht das?
Also mehrheitlich sind die positiv, zu 95% mindestens. Dass Menschen wirklich auch sich gesehen fühlen und mitgenommen fühlen, auch herausgefordert fühlen, aber doch sehr viel Positives, sehr viel positive Resonanz, die ich und auf ganz unterschiedlichen Kanälen bekomme. Und dann gibt es da noch die maximal 5%, die mich richtig erschrecken, weil sie sehr hasserfüllt sind und sehr gewaltvoll sind und das im Raum unserer Kirche. Das passiert über Social Media. Und wenn ich dann Menschen blockiere, suchen sie sich andere Wege, wie sie über Social Media doch noch ihren Hass über mich verbreiten können. Das passiert aber auch in direkten Begegnungen. Also, dass mir auch schon Menschen nach Lesungen auf mich draußen gewartet haben, um mich sehr gewaltvoll anzugehen. Oder auch Menschen in Lesungen, entweder vor der ganzen Gruppe oder mir alleine, sagen, dass sie dafür beten, dass die Kirche mich rausschmeißt und dass ich auf dem falschen Pfad bin und damit in der Hölle landen würde, um das mal so ganz platt zu sagen.
Was für Leute sind das? Haben Sie eine Ahnung?
Ach, wissen Sie, ich glaube, es sind Menschen, die einfach auch viele eigene Päckchen mit haben.
Okay.
So, aber
Also, na, ich finde es
das ist
interessant,
trotzdem
weil,
gefährlich, ne?
nee, klar,
Also.
ich kenne das sozusagen jetzt, ich als jetzt sozusagen weißer Pastor kenne das natürlich auch irgendwie, dass man hat es auch mit religiösen Spinnern zu tun, also mit Spinnern, die sich sozusagen auf religiösem Gebiet ausagieren und da irgendwie ihre Themen haben. Ich kenne das Thema, wenn besonders fromme oder überfromme Menschen einem immer sagen, wie es richtig ist. Ich vermute, das ist aber bei Ihnen noch mal was anderes. Sie sind auf der anderen Seite jetzt noch nicht so eine, keine Ahnung, öffentliche Person wie Margot Kiesmann oder so. Nichtsdestotrotz, ohne jetzt die 95%, die wohlwollend reagieren oder interessiert reagieren, auszublenden, sind diese 5%, von denen Sie schreiben, ist schon wichtig. Und was wünschten Sie sich denn dann als mehr Solidarität? Brauchen Sie Schutz oder ist das etwas, womit Sie umgehen können? Weil, oder an manchen Tagen so und manchen Tagen anders? Ist ja schon erschreckend, finde ich.
Ja, es ist erschreckend. Und ein großen Vorteil, den ich habe, ist, dass ich eben bei der VEM arbeite und dass ich ein Kollegium habe und auch Vorgesetzte habe, die mir volle Rückendeckung geben. Auch bei denen, die subtiler Kritik äußern. Das macht mich selber unglaublich stark und ermutigt mich und lässt mich vergewissern, dass ich das Richtige tue. Generell von ja, ich kann, glaube ich, nicht so richtig sagen, was da. Also ich möchte nicht dahin kommen wie einige andere Antirassismus-AktivistInnen in unserer Gesellschaft, die nur noch mit Security auftreten. Aber ich will darauf aufmerksam machen, dass die Kirche nicht der heile Ort ist, an dem das nicht
Nö,
passiert. Und was wir damit machen, das weiß ich noch nicht so richtig.
okay.
Aber
Gab's?
vielleicht, dass sowas gehört wird und
Hm?
wahrgenommen wird und dass auch, wir haben ja ein Netzwerk von Menschen of Color innerhalb der Kirche, und nur die wenigsten machen Antirassismusarbeit. Und dass das auch wahrgenommen wird, dass sie das auch nicht tun, weil das nicht ohne Gefahr einhergeht. Ja.
Okay. Ja, gut nochmal zu hören. Also, vielen Dank.
So negativ sollten wir jetzt aber nicht
Nee, nee,
enden.
deshalb, ich kriege schon die Kurve. Was ich auch interessant finde, Sie haben das ja schon ein bisschen angedeutet, aber ich frage nochmal nach. Ich kenne das ja auch, man macht so ein Buch und geht auf Lesung und manchmal kriegt man so eine kritische Rückfrage, wo man sagt, stimmt, da habe ich irgendwie, muss ich nochmal nachgehen. Oder man hat sozusagen im Gespräch, das macht ja auch Spaß bei solchen, das ist ja jetzt, wenn Sie das Buch vorlesen, lesen Sie, ist ja keine Dichterlesung, sondern Sie stellen das Thema vor und dann geht's, so stelle ich mir das vor, ins Gespräch. Und manchmal hat man ganz tolle Aha-Erlebnisse. Stimmt, wäre ich nie drauf gekommen. Gibt es so sowas? Entweder über eine kritische Rückfrage oder über eine persönliche Geschichte, die jemand erzählt hat, wo sagt, das hätte ich, da muss ich nochmal weiterdenken oder da hat mein Thema jetzt, ist für mich noch lange nicht abgeschlossen. Gab es da was?
Ich habe ja gerade schon gesagt, dass die berührendsten Begegnungen teilweise von Menschen, von sehr alten Menschen, kamen in meinen Lesungen. Es kam, bei einer Lesung kam ein Mann zu mir, der war an die 90, am Rollator, konnte kaum noch sprechen und sagte: Wissen Sie, Frau Wetscherer, über dem M. Ich spreche es jetzt mal nicht aus, die älteste rassistische Fremdzuschreibung schwarzer Menschen, das M-Wort. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass das ja schlimm ist. Und Sie haben mich heute darüber ins Nachdenken gebracht. Ich werde Ihr Buch lesen. Ich kann nicht mehr so viel lesen, aber ich versuche es zu lesen, weil ich hab jetzt heute Abend gemerkt, von Ihnen kann ich noch was lernen. Und das war, wissen Sie, ich hatte Tränen in den Augen, weil dass jemand mit 90 Jahren vor mir steht, der kaum noch lesen und kaum noch gehen und reden kann, und mir sowas sagt, das lässt mich so hoffen. Und solche Menschen sind in unserer Kirche. Und das habe ich mir gleichzeitig für mich selbst gewünscht, dass ich auch mit 90 da stehe und sagen kann, und von dir, du bist 50 Jahre jünger als ich, da kann ich noch was lernen. Das ist eine tolle Haltung. Tolle Menschen, die zu Lesungen kommen und was lernen wollen. Und ganz tolle Begegnungen. Und das rassistische System wurde geschaffen, um Menschen zu trennen. Und in solchen Momenten kommen wir uns nah. Und genau so können wir dieses System überwinden. Und das ist toll und so macht's Spaß.
Ich hätte noch tausend Fragen, aber das ist jetzt so ein schönes Schlusswort gewesen, dass ich denke, da machen wir mal hier einen Punkt. Vielleicht gibt es ja noch mal eine Fortsetzung. Also das Thema ist ja, hat so viele unterschiedliche Aspekte und so viele Entwicklungsmöglichkeiten. Aber erstmal, Sarah Becerra, danke ich Ihnen ganz herzlich für den Besuch in meinem Podcast. Sagen Sie noch mal, Ihr Podcast, der heißt Stachel und Herz, nicht?
Ganz genau, mit meiner Kollegin Thea Hummel, das ist der Podcast der Vereinten Evangelischen Mission Stachel und Herz. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und dort unterhalten wir uns eben auch über Diskriminierung in vielfacher Form. Wir haben ganz spannende Gästinnen zu unterschiedlichen Formen der Diskriminierung, über die vielleicht an der manchen Stelle in der Kirche zu wenig gesprochen wird, nach unserem Empfinden. Da
Okay.
lerne ich auch sehr viel.
Sehr schön. Also, mein Podcast natürlich auch hören, aber vor allen Dingen auch Stachel und Herz. Und ich sage nochmal den Buchtitel: Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus von Sarah Witscherer. Vielen herzlichen Dank. Alles
Auch.
Gute für Ihre Arbeit und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Auf Wiedersehen.